Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's!
Ja, nach längerer Zeit mal wieder ein Podcast und direkt aus dem Wald. Ihr hört die Blätter und die Vögel und möglicherweise auch die S3, die hier zwischen Berlin und Erkner und herfährt. Sorry also für diese Unterbrechungen oder Ablenkungen im Hintergrund. Wie immer oder wie oft geplant, drei Lebensbereiche und zwar privat. Der Tag fängt privat an, ne? Du wachst zu Hause auf, dann geht es in die Öffentlichkeit auf dem Weg zur Arbeit als Beispiel und dann bist du auf der Arbeit. Deswegen diese Reihenfolge privat, öffentlich, beruflich, ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Und das private Thema, das ist nochmal jenes, das ein Freund von mir hatte mit dem Vorfall, dass seine Freundin mit einem anderen Mann geknutscht hatte. Das hatte bei ihm große Ängste ausgelöst und Widerstand. Wie geht er damit um? Es gab einen ersten Dialog mit diesem Mann. Der war dann eher unerfreulich, weil dieser Mann dann gesagt hatte, ja, das sind deine Gefühle. Also der Mann, dieser Freund von mir, hat er sich gezeigt mit der Angst und mit dem Widerstand und wollte eigentlich in den Dialog gehen. Und die Antwort war, ja, das sind deine Gefühle. Das hat dann das Problem dieses Freundes von mir kurzzeitig nochmal vergrößert, weil er da das Gefühl von Einsamkeit und Scham und so weiter hatte. Und dann ist er nochmal in sich gegangen, soll das dabei darauf beruhen lassen oder nochmal nachlegen. Und das hat er dann gemacht, weil er da keinen Frieden gefunden hat. Und es war dann einfach nochmal, wollen wir telefonieren oder Sprachnachricht, war dann eine Sprachnachricht und in der hat dann mein Freund immer unterschieden zwischen Auslöser und Ursache. Hat dann diesem Mann gesagt, okay, wir sind auf der einen Ebene identisch, nämlich bei der Identifizierung eines Gefühls als Ursache desjenigen, der es hat. Also man kann einem anderen keine Gefühle machen. Dieser häufig gehörte Satz von Kindern, du hast mich jetzt wütend gemacht oder so, es fühlt sich zwar richtig an, weil das Gefühl kommt als Reaktion auf das beobachtete Verhalten des anderen, aber letztlich wird das Gefühl in einem selbst erzeugt durch Bewertungen oder Urteile und so weiter. Also da war eine Gleichheit zwischen den beiden Männern. Also dieser Freund von mir, der verantwortet diese Gefühle als die eigenen, aber der andere sitzt mit im Boot, weil er sie ausgelöst hat durch sein Verhalten. Und da gab es eben den Unterschied, dass dieser andere Mann das anders gesehen hat. Also er war nicht bereit zu sagen, oh ja, also über Empathie oder Mitgefühl da reinzugehen, verstehe, das tut mir leid, dass du diese Gefühle hast, verstehe, dass ich der Auslöser bin. Er hat es komplett verweigert und sagte, nee, damit habe ich nichts zu tun. Sein Originalsatz war, das sind deine Gefühle. Und dieses Rabiate, oder sagen wir mal, das ist jetzt auch eine Bewertung, dieses Abschneiden von, oder die Verweigerung von, das war so die grundsätzliche oder die komplette Verweigerung von Verantwortung, das war eben der Schmerzpunkt. Und das auszusprechen, das war dann der Frieden. Also indem mein Freund diese Nachricht dann gemacht hat, die der andere gehört hat, offensichtlich, weil da waren dann zwei blaue Pfeile, wie er mir erzählte, das war dann sozusagen durch für ihn. Und dann konnte er loslassen. Das war der private Fall. Der öffentliche Fall ist mir jetzt vorgestern passiert. Da war ich auf dem Weg von, die Deutsche Bahn muss nochmal herangezogen werden, da war ich auf dem Weg von Hamburg zum Kunden, Plau am See. Und da fahren Züge von Hamburg nach Ludwigslust, die fiel aus, der erste fiel aus, wegen eines Stellwerks oder so ähnlich. Dann fährt der nächste in einer Stunde und was ich bei der Deutschen Bahn schon öfter kennengelernt habe, war, dass dann die Züge stundenweise ausfallen. Also die Deutsche Bahn sagt dann nicht die nächsten 3 Stunden alle Züge ab, weil sie es wahrscheinlich auch nicht weiß, sondern du weißt aber nicht, ob sich das Warten lohnt. Und es war dann so, dass der nächste Zug auch ausfiel. Dann nach Schwerin ging auch nichts. Dann gingen sie wieder. Ging also gut bis Ludwigslust. Dann von dort nach Parchim und dann hatte ich dann dort 5 Minuten Aufenthalt zum Bus. Und es sah so aus, als würde der Zug eine Verspätung hinbekommen. Dann bin ich zum Zugbegleiter gegangen. Können Sie den Busfahrer anrufen? Und ich konnte den Satz noch gar nicht fertig sprechen. Da sagte er schon, ich habe die Nummer nicht. Ich so, ja, warum auch? Ihr müsst ja nicht miteinander reden. Ihr seid ja unterschiedliche Firmen. Ihr macht zwar das gleiche Angebot und es geht Hand in Hand über, aber So, und dann war es tatsächlich so, ne, der Bus wartete nicht, obwohl der nur jede Stunde einmal fährt. Also wenn der jetzt 2 Minuten gewartet hätte, dann wäre das gut gegangen. Ich hatte also eine schöne Stunde Aufenthalt in Parchim. Dann kam der Bus eine Stunde später und dann sagte ich zu ihm, ja, wenn der aus dem Zug angerufen hätte, dann hättet ihr ja hier noch wahrscheinlich eine Minute gewartet. Nee, machen wir nicht, wir haben ja auch unseren Zeitplan. Und dann habe ich einfach nur noch so distanziert, selbstironisch gesagt, ach so, dann hätte so ein Anruf also auch gar nichts gebracht. Okay. Und ich war wirklich dann fein wieder. Ich kam 3 Stunden später dort an. Mein Problem war gewesen, dass ich mich schon gefreut hatte, dass ich so früh ankomme. Ich hatte schon Bilder, ne, gehst du noch schwimmen, machst du Sauna. All das wurde dann viel aus, beziehungsweise wurde arg eingedampft. Ja, der Ärger war also, dass ich Bilder schon gemacht hatte, also Vorfreude, dass ich Erwartungen hatte und dann auch Erwartungen an die Eigenverantwortung und an das Miteinanderreden. Das blieb alles auf der Strecke. Auf dem Rückweg dann fiel auch wieder ein Zug aus. Dann hat es schon in dem DB-Navigator, dass es Schienenersatzverkehrsbusse geben würde. Ich habe mich dann da hingesetzt und habe schon gedacht, ob der kommt. Und er kam natürlich nicht. Es stand drin, aber er kam nicht. Dann habe ich das der Zugbegleiterin gesagt und die sagte dann, ja, wenn das 3-mal ausfällt, dann kannst du das melden, dann kriegst du 30% von der Fahrtstrecke. Also ich müsste jetzt 3-mal das Problem haben und dann würde ich 30% von 6 Euro bekommen. Nämlich Parchim und Ludwigslust habe ich dann gesagt, echt jetzt? Das ist mir den Aufwand gar nicht wert. Aber jetzt habe ich eure Fahrgastrechte nochmal erfahren. Das war der öffentliche Fall. Und jetzt kommen wir zu einem beruflichen Fall, der mich sehr persönlich berührt hat. Es geht nämlich um das Ende einer Zusammenarbeit mit einer Hochschule. Es gab Kritik von einer oder zwei Studierenden. Was da genau gesagt worden ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich wurde einbestellt zur Präsidentin oder zum Präsidenten und einer Ansprechperson. Und dann wurde mir eben gesagt, was vorgefallen ist. Und das will ich euch kurz mal erzählen. Und zwar der eine Vorwurf war, ich hätte zu viel private Themen gemacht. Da habe ich gesagt, also ich mache auch private Themen. Der Fokus ist B2B, Business to Business. Aber die Privaten kommen auch rein, denn die Mechanismen sind die gleichen und sie sind oft noch intensiver, also noch schwerer zu nehmen. Also mache ich das sehr gerne. Der Lernerfolg die Absicht zu lernen rechtfertigt diese Themenwahl. Wurde genickt auf der anderen Seite. Dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte Werbung gemacht. Ich habe Werbung gemacht für 2 ganz wunderbare Seminare, und zwar Neue Wege, das Initiative-Seminar von Klaus Frei, und MKP, ein Seminar für Männer, die sich ihre Rolle als Mann in der Welt anschauen wollen. Und das sind nicht meine Seminare und ich kriege auch keine Provision. Und deswegen war ich total irritiert, warum man was dagegen haben kann, mir Vorwürfe zu machen, wenn ich 2 Seminare empfehle, die mir persönlich sehr geholfen haben und auch den Leuten helfen würden in der Thematik dieses Seminars, nämlich Konfliktprävention und Bewältigung. Sei es drum, ne? Also Werbung unerwünscht. Dann haben sie noch was draufgelegt, und zwar das eine Seminar MKP, das für die Männer. Da haben sie dann gesagt, das sei frauenfeindlich. Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule hätte sich das also angeschaut. Wahrscheinlich hat sie kurz gegoogelt, hat dann irgendwas gefunden, was sie finden wollte, also irgendeinen Vorwurf an dem Ansatz, und hat dann gesagt, das ist nicht im Sinne einer Gleichstellung von Mann und Frau. Wenn sie wüsste, diese Person, was da wirklich abläuft, dann würde sie zu genau dem anderen Urteil kommen. Denn was da gemacht wird, ist genau die Gleichstellung. Also das Auflösen von maskulinen, fragwürdigen Erfahrungen und Verhaltensweisen. Also die Männer, die dort teilnehmen, werden konfrontiert mit inneren Dämonen, mit Schatten, damit sie sich nach der Konfrontation mit diesen unerwünschten Anteilen zu einer neuen Person, zu einer erweckten Person entwickeln können, wo sie als Mann zum Beispiel in eine Verletzlichkeit reingehen, aber auch in eine Stärke. Also nicht mehr unbewusst irgendwelchen Machtstrukturen folgen, Patriarchat, Ego, Angst, Dominanz, Wettbewerb und so weiter, sondern dass sie eher demokratisch, humanistisch, konstruktiv und so weiter. Also sie haben mich abgestraft für etwas, was ich genau nicht tue. Also Ich sagte dann auch zu der Person, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, dass aus dieser Annahme heraus etwas passiert. Weil wenn diese Person wüsste, was da ist, würde sie sagen, super, mehr davon. Nun ja, dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte die Zeit nicht ganz eingehalten. 2:16. Es ist in der Tat so, dass ich die Leute früher gehen ließ. Wir haben da von 10 bis 18 Uhr, glaube ich, die Sitzung gehabt. Die haben gesagt, wir machen bis 17 Uhr für alle, die dann genug haben, dürfen gehen. Ich verantworte das, dass ihr eine Stunde früher einen Feierabend könnt. Wir haben dann aber gesagt, und dann geht es weiter für die, die noch tiefer wollen. Es ging dann nicht weiter bis 16 Uhr, bis 18 Uhr, sondern es ging weiter bis 20 Uhr. Ich saß mit 2 Studierenden noch bis 20 Uhr in dem Raum, wurde aber abgestraft dafür, dass ich manche um 17 Uhr. Das war für mich dann einfach nur noch Alibi, das war jetzt nicht wirklich. Wir haben einfach gesammelt Punkte, um insgesamt einen Tatbestand herbeizuführen, wo sie das begründen konnten. Also ich habe mehr länger gearbeitet als kürzer, ne? Genau das Gegenteil. Dann gab es in dem Seminar eine Übung von mir, und zwar der Schleier der Ignoranz von John Rawls. Das ist ein gedankliches Experiment, was einen zur Frage bringt, wie viel Geld würde man bezahlen, wenn man an der eigenen Identität festhalten könnte, also wenn du bleiben kannst. Da zieht man dann 3 Lose. Jetzt kommt eine S-Bahn. Das eine Los ist der Geburtsort und das Geburtsjahr, das zu dir passt. Also in meinem Fall Groß-Gerau 1972. Das ist ein Los. Und ein zweites Los ist dann zum Beispiel Gazastreifen 2025. Also Philipp wird im Mai 2025 im Gazastreifen geboren. Oder Philipp wird 1972 in Groß-Gerau geboren. Oder Philipp wird 814 in Trier geboren, im Mittelalter. So. Das heißt, du hast gleiche Chancen, ein Los zu ziehen, und jetzt kannst du das Los nicht ziehen. Also du musst es nicht ziehen, wenn du bereit bist, dafür dich frei zu kaufen. Ja, dann wird gefragt, wie viel Geld hast du am Konto? Wie viel würdest du von diesem Geld nehmen, damit du bleiben kannst? Dieses Experiment soll die Privilegien sichtbar machen, die wir haben. Auch die Dankbarkeit, dass wir da reingeboren worden sind und vielleicht möglicherweise uns identifizieren mit den anderen Menschen, die nicht so viel Glück hatten, um denen vielleicht jetzt etwas geben zu wollen als Ausgleich. Also man würde dann zum Beispiel sagen, ich habe 10.000 Euro im Konto, ich würde 9.900 geben, damit ich bleiben kann. Dieses Geld könnte ich ja jetzt immer noch geben. Und zwar dem Kind, das im Gazastreifen oder in Kiew oder wo auch immer. Also da, wo es gerade eine Notlage gibt. So, und dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr, was wir machen? Ich lege jetzt hier 50 Euro rein. Da kommt eine S-Bahn. Ich lege hier 50 Euro rein. Und wenn einer von euch auch was spendet, dann spende ich auch diese 50 Euro. Und diese Person kann dann hier mit uns entscheiden, welche Einrichtung es bekommt. Zum Beispiel World Vision oder Amnesty International. Also meine Bedingung, die 50 Euro zu geben, ist, dass eine Person von euch auch was gibt. So einfach der Deal. Das hatte ich mir nicht überlegt, das war spontan. Eine Person hat auch gesagt, ja, sie legt 5 Euro rein, also hat mir 55. Und das war dann der Deal, sie würde jetzt das einer Organisation geben. Ich habe dann auch gar nicht gesagt, dass ich wissen will, welche das ist. Ich vertraue dir. Eigentlich alles gut. Das wurde mir dann auch vorgeworfen. Der Vorwurf war, ich hätte zu Spenden aufgerufen. Ja, kann man machen. Man kann mal vorwerfen, ich hätte zu Spenden aufgerufen. Man kann aber auch sagen, der Philipp hat ein Angebot gemacht. Er gibt 50 und ihr könnt auch was geben, dann spenden wir oder wir spenden nicht. Also ich habe niemanden gezwungen, ich habe niemanden verführt. Und es hatte auch keinen Einfluss auf meine weitere Gesprächsführung. Es gab auch kein Zertifikat. Also es war eine völlig freiwillige Veranstaltung. Also da wurde auch etwas genommen, was man nehmen kann, um jemandem was vorzuwerfen. In der Sache aber aus meiner Sicht nicht begründet. Da ist das, also einer näheren Prüfung hält dieser Vorwurf da nicht an. Und das Letzte war dann auch, dass ich Gaza gewählt hatte als Beispiel. Das ist im Seminar mir vorgeworfen worden, als würde ich dann also mit Palästina mich identifizieren, und das wäre also, weiß ich nicht, israelfeindlich oder so, dass ich diesen Landstrich dann gewählt habe. Das war der mir zuerst einfiel in dem Moment. Mir ging es einfach um Armut, um Angst und so weiter. Also jemand, der antisemitisch ist, der wählt vielleicht das Beispiel, ja. Aber nicht jeder, der das Beispiel wählt, ist antisemitisch. Das ist immer dieser Rückschluss, der halt manchmal nicht gilt. Ein bisschen profaneres Beispiel. Nicht jeder Bayern-Fan hat keine Ahnung von Fußball. Ja, es gibt schon, ja. Aber die, die keine Ahnung von Fußball haben, sind meistens Bayern-Fan. Also einfach nur, um das nochmal so, diese Schlussfolgerung in die eine Richtung, die ist manchmal etwas hanebüch. Ja, und dann hat die Person halt auch noch gesagt, sie hat im Internet mal gegoogelt nach mir und dann hätte sie mich gesehen, irgendwie ein Video von mir gesehen. Da hätte ich also vom Wossert gesprochen. Und Wossert sind ja böse Gefühle. Und diese bösen Gefühle, nämlich Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer, hätte ich mit dem Mossad gleichgesetzt. Und deswegen hätte ich mich auch hier wieder antisemitisch gezeigt. Und ich dachte so, echt jetzt? Also, erstens sind Wossert keine negativen Gefühle, sondern unangenehme Gefühle, ganz wichtige, weil die uns zeigen, dass was uns fehlt. Der Zusammenhang aus der gewaltfreien Kommunikation lautet, unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Gefühlen. Deswegen sind die ganz wichtig. Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer sind meine wichtigsten Gefühle, weil die mir immer wieder sagen, dass irgendwas im Außen mir gerade nicht gut tut. Dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Das ist wie ein Weckruf. Und den Mossad habe ich damals als Eselsbrücke eingeführt. Das war noch vor der Auseinandersetzung, weil ich gesagt habe, naja, Mossad, das entgleitet uns vielleicht im Alltag, wenn wir Mossad haben. Also kannst du dir Mossad merken als Eselsbrücke. Aus Mossad machst du Wossad. Und dann kannst du Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer ableiten. Also auch hier wieder eine Verzahnung von Zusammenhängen, eine Unterstellung von Kausalitäten. Ich saß da und dachte so, was ist denn hier los? Ja, und letztlich war der Punkt so, dass das Urteil war längst gesprochen. Also ich hatte gar keine Chance mehr. Ich hatte noch gesagt, echt jetzt, ich arbeite seit 12 Jahren hier, hatte wunderbare Momente, sind viele Leute rausgegangen. Und jetzt habt ihr denn die anderen Studierenden auch gefragt? Und ja, von denen hat keiner geantwortet. Ich so, ach, so funktioniert der inneruniversitäre Rechtsstaatcharakter. Also man kriegt eine Beschwerde von ein oder zwei Studierenden, bemüht sich ein bisschen, das Bild zu komplettieren. Da kommt keine. Das ist so, als hätte ein Richter, eine Richterin irgendwelche relevanten Zeugen einfach nicht eingeladen. Oder, nee, die sind heute nicht da. Wir haben die eingeladen, die kommen nicht, ich verurteile sie jetzt. Also es ist egal, was die denken. Man hätte die auch einladen können, wir hätten das dort besprechen können. Ist alles nicht gemacht worden. Ja, es gab noch einen anderen Grund, den ich jetzt hier nicht nenne, aber diese 6-7 Gründe, die haben dann gereicht. Die Person, die mir gegenüber saß, hat die ganze Zeit genickt. Also sie hat quasi meine Relativierungen oder Neubetrachtungen alle angenommen, aber das Urteil stand ja schon fest. Ich bin jetzt da nicht mehr und war in dem Moment vor allem entsetzt über die Begründung. Der Verlust selbst hält sich in Grenzen. Das waren 2, 3 oder 4 Seminare im Jahr. Also der Umsatzerlös ist überschaubar. Die Art und Weise fand ich sehr bedenklich und dass ich jetzt das, was ich in den letzten Jahren erarbeitet, an dieses Studieren nicht weitergeben kann, ist für mich jetzt persönlich bedauerlich, aber ich werde ja ersetzt und vielleicht werde ich auch besser ersetzt. Ja, das waren die 3 Themen diese Woche. Beruflich das Aushalten bzw. Ansprechen von unterschiedlichen Konzepten von emotionaler Verantwortung. Auslöser versus Ursache. Das zweite, die Zugverspätungen und der Umgang damit. Und das dritte, das Ausscheiden aus einem Hochschulbereich wegen einer Reihe von Gründen auf eine bestimmte Art und Weise. Das war's. Und jetzt kommen noch die Anti-Ärger-Zitate aus der letzten Woche. Und dann hoffentlich wieder in einer Woche. Bis dahin. Das Anti-Ärger-Zitat vom 30. Juni von Jim Rohn. Wenn du nicht bereit bist, das Ungewöhnliche zu riskieren, wirst du dich mit dem Gewöhnlichen begnügen müssen. Und die 3 Fragen. Was wäre das Ungewöhnliche in deinem Leben? Neuer Job, neues Arbeitsfeld, neuer Arbeitgeber, neuer Partner, neuer Wohnsitz, neues Buch. Frage 2. Was heute, was morgen, was übermorgen? Was ist richtig wichtig gleich heute machen? Ist wichtig und klein, also schnell umzusetzen. Unterscheidung auch zwischen wichtig und dringend, also das Wichtige und Dringende heute, das Wichtige und nicht Dringende morgen und alles andere loslassen, weil die Welt nicht untergeht. Und Frage 3, welchen Preis zahlst du, wenn du das Ungewöhnliche nicht probierst? Es könnte sein, dass es die ganze Zeit im Untergrund an dir nagt. Du führst vielleicht ein okay Leben, aber keins mit Spitzen, mit großer Freudenamplituden. Oder wie Stephen Covey gesagt hat, der gilt als Zeitmanagement-Papst, das Gute ist der Feind des Wesentlichen. leisten. Wir entscheiden uns oft für irgendetwas, was auf jeden Fall eine Besserung verspricht, aber es ist nicht der beste Ansatz. Also ich bin zwar zufrieden danach, es ist besser geworden, aber ich bin nicht glücklich geworden. Also glücklich wäre das Wesentliche und zufrieden wäre das Gute. Zum Beispiel die nächste Ausbildung, die du machst, ist das die entscheidende Ausbildung für dich oder ist sie nur so ein Wohlfühlfaktor? Ja, was ist das Ungewöhnliche, was du demnächst angehst in deinem Leben? Das Andi-Ärger-Zitat hat vom 1. Juli. Trotz der Lebenshaltungskosten ist das Leben immer noch beliebt. Von Catherine Norris. Und Frage 1. Was erlebst du gegenwärtig als Last, Problem, Schwierigkeit? Frage 2. Welche Schwere hat all das Negative bei dem Wissen, dass du bald tot sein wirst oder weg sein wirst? Und Frage 3. Und wenn du wählen könntest zwischen Leben mit Last und Tod ohne Last, zwischen Leben mit Last oder Tod ohne Last, wofür würdest du dich entscheiden? Also lieber Leben mit Last oder Tod ohne Last? Okay, ja, rhetorische Frage. Die meisten von uns würden sagen, ja, dann wähle ich doch das Leben. Und wir verstellen manchmal den Blick auf das Schöne und konzentrieren uns auf die Widrigkeiten des Lebens. Was ist ärgerlich? Zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen. Der Arbeitgeber war nicht nett zu mir, die Deutsche Bahn hat Verspätung. Und ich fange an zu jammern. Das kann aufhören. Das Andi-Ärger-Zitat vom 2. Juli. Diskussionen haben nur dann einen Sinn, wenn man nicht von vornherein entschlossen ist, Recht zu behalten. Denn sonst wäre das eine Debatte. Von Hans Klarin. Frage 1. Bei welchen Themen wirst du demnächst nicht mehr so tun, als würdest du mitdiskutieren, weil du bereits festgelegt bist? Frage 2. Wie wirst du demnächst aussteigen, wenn andere so tun, als würden sie mitdiskutieren, aber bereits festgelegt sind? Frage 3. Woran kannst du demnächst erkennen, ob du ergebnisoffen diskutieren oder ergebnisfixiert debattieren willst? Ja, ich weiß nicht, wie oft dir das begegnet. Du guckst in so ein Gesicht ran, dieses Gesicht guckt schon relativ fixiert und will dich nur noch überzeugen. Stellt keine Fragen, denkt nicht in Hypothesen oder Eventualitäten, sondern hat das Ergebnis schon als sicher, als richtig deklariert. Und jetzt geht es nur darum, um Machtspiel. Ne? Also Ego trifft auf Ego, wer hat Recht? Willst du Recht behalten oder willst du vielleicht weiterkommen? Also Debatte ist, Ergebnis steht fest und ich streite mich mit dir und gucke, ob ich dich überzeugen, überreden kann. Diskussion ist Erkenntnisgewinn. Was weißt du? Was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine Normen? Was sind deine Erfahrungen? Und so weiter. Das ist also ein Fragen, ein Neugierigsein, ein Ohnmächtigsein, ein Demütigsein. Ich bin für Diskussion und gegen Debatten. Auf der anderen Seite, wenn jemand mit mir etwas diskutieren will, wo ich wirklich überzeugt bin, zum Beispiel wie ich heiße, ne? Wenn jemand mit mir diskutieren will, ob ich Peter oder Philipp heiße, das breche ich ab. Wenn jemand mit mir diskutieren will, ob es einen Klimawandel gibt, ja oder nein, würde ich auch mit ihm diskutieren, weil ich weiß ja nicht, was er genau glaubt und denkt und ich selbst kann es ja wissenschaftlich jetzt nicht beweisen. Also, wie sehr bist du überzeugt von dem Thema? Wie wichtig ist dir denn gegenüber? Wie viel Zeit hast du? Diskussion heißt gegenseitig lernen und sich überzeugen lassen wollen. Debatte heißt sich durchsetzen wollen und abkürzen. Das Andi-Ärger-Zitat vom 3. Juli von Loriot. In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, Idioten nach Schuldigen. Und Frage 1. Kennst du das bei dir, dass du in schwierigen Situationen nach Schuldigen suchst, also in die Vergangenheit blickst, statt nach Lösungen, also in die Zukunft? Frage 2. Suchst du immer wieder auch die Schuld bei dir, statt nach einer Lösung? Und welchen Nutzen hat die Suche nach dem Schuldigen? Und welchen Preis zahlst du, wenn du dieser Versuchung erliegst? Also ich muss ja zugeben, dass ich reflexhaft oft gerne die Schuld bei anderen suche, weil ich dann mein Selbstbild nicht korrigieren muss. Also je nachdem, wie aufgeklärt und innerlich im Frieden ich bin ich in der Lage, bei mir hinzugucken und bei den anderen. Und ich merke manchmal, dass dieser Freude, dass jemand anders schuldig ist, dass die so kurzfristig ist, die geht schnell vorüber und dann kommt so ein Gefühl, ich glaube, du machst es dir gerade leicht. Aber hier steckt ja auch noch die Frage, also einmal drin, wer ist verantwortlich, also der andere oder ich im Sinne von Schuld. Und die Frage ist, gucke ich nach hinten, nach dem Problem oder gucke ich nach vorne? Also was kann ich tun, was kann getan werden? Also zwei Facetten hier. Wenn ich wenn ich problemorientiert gucke, welchen Anteil sehe ich bei mir, welchen sehe ich beim anderen? Ist das angemessen? Ich könnte ja zu viel Schuld beim anderen suchen oder zu viel bei mir. Und das zweite ist, was bringt es überhaupt nach hinten zu gucken, warum nicht nach vorne?
Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.